Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tanja Krombach und ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Unseren Stand finden Sie direkt gegenüber und ich würde Sie doch bitten wollen, wenn Sie Lust haben, etwas näher zu kommen. Wir sind ja nicht so viele und ja, also vielleicht. Wir möchten Sie einladen auf eine literarische Reise nach Tschechien, kurz hinter die deutsche Grenze, ins böhmische Bäderdreieck, das heißt zu den Kurorten Karlsbad auf Tschechisch Karlovy Vary, Marienbad, Mariánské Lázně und Franzensbad, Františkovy Lázně. Diese drei Kurorte waren vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts internationale Treffpunkte von Schriftstellern, Künstlern und Politikern. Nicht nur aus Österreich, zu dem die Orte damals gehörten, sondern vor allem auch aus Deutschland, auch aus Russland, Polen, England und vielen weiteren europäischen und auch außereuropäischen Ländern. Deshalb haben wir die drei Orte auch in unsere Reihe Literarische Reiseführer als Thema aufgenommen. Den ersten Band dieser Reihe über Breslau hat auch Roswitha Schieb, unsere Autorin, verfasst, die ich sehr herzlich begrüße, die an meiner Seite sitzt. Roswitha Schieb ist Kunsthistorikerin und Germanistin. Sie ist Autorin vieler weiterer Bücher, unter anderem des Buchs Reise von Schlesien nach Galizien, in dem sie nicht nur auf der Spuren der ehemaligen Heimat ihrer vertriebenen Eltern Schlesien ist, sondern auch der ehemaligen Heimat der Menschen, die in Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg zwangsangesiedelt wurden, also aus Ostpolen, der heutigen Ukraine. Co-Autor des literarischen Reiseführers Böhmisches Bäderdreieck ist der Prager Literaturwissenschaftler Václav Petrbock, der vor allem die Bäder im Spiegel der tschechischen Literatur präsentiert. Nun übergebe ich das Wort an Roswitha Schieb und wünsche Ihnen eine interessante halbe Stunde. Danke.
Ja, ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen und möchte also gleich medias in res. Als ich diesen Auftrag bekam oder die gefragt wurde, ob ich dieses Buch schreiben möchte, Literarischer Reiseführer Böhmisches Bäderdreieck, habe ich sehr gerne zugesagt, weil das natürlich ein tolles Thema ist, sehr viele sehr prominente Namen auf sehr engem Raum versammelt. Und als ich mich dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, fiel mir auf, dass es immer wieder ein Bild, eine Metapher gibt, die mit den Bädern verglichen werden kann, und zwar die Theatermetapher. Also die Hotels und die Promenaden sind die Bühne, die Kurgäste sind Schauspieler und Publikum zugleich. Und das Stück, das gespielt wird, ist die vitale Erneuerung durch die Heilquellen. Und dann treten auch sehr viele Motive immer wieder auf. In allen drei Bädern kommt das immer wieder vor, auch zum Teil auch ganz widersprüchliche Motive. Also einerseits das Bad als Weltmodell im Miniaturformat. Und dann gibt es sehr viel Amüsement und Unterhaltung im Bad. Auf der anderen Seite aber natürlich auch existenzielle Krankheiten und Todesfälle. Dann wird immer wieder gepriesen von Autoren die geistige Verwandlung im Bad, also fast so eine rauschhafte Verheißung einer neuen Identität, gerne auch gekoppelt mit Liebesaffären. Und die Sprudelquellen, also allen voran der Karlsbader Sprudel, weil der eben auch so besonders prominent und riesig ist, wird immer gerne angesehen als Musen- und Inspirationsquelle, wodurch dann das ganze Bad fast so ein heiliger Ort wird. Und spätere Autoren, die nach solchen Größen wie Goethe da im Bad waren, für die wird dann der Kuraufenthalt zu einer richtigen Wallfahrt. Und einen Kontrast dazu findet man aber auch immer wieder Schilderung von Kehrseiten, Nachtseiten, Abseiten, körperlich peinlichen Seiten und schmerzhaften Seiten. Also auf der einen Seite die Illusion von Weltabgeschiedenheit und auf der anderen Seite wird aber auch ganz handfest Politik getrieben im Bad, sodass schon im 19. Jahrhundert von Karlsbad als dem Schachbrett Europas gesprochen wurde, wo Staatsoberhäupter zur Kur kamen. Sehr früh waren die Bäder schon sehr international und auch interkonfessionell, was sich heute auch immer noch ausdrückt an den ganzen verschiedenen Kirchenbauten, die es in allen diesen drei Bädern gibt. Also in allen gibt es eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche, in Karlsbad sogar eine anglikanische. In allen Bädern gibt es eine russisch-orthodoxe Kirche und natürlich gab es auch in allen Bädern jüdische Synagogen, die es heute aber alle nicht mehr gibt. die Vielfalt der berühmten Autoren, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, war auf engem Raum, also so dicht, dass dann so ein Netz von Beziehungen, von Korrespondenzen über diese Bäder gespannt wurde, die dann zu dieser Mythisierung dieser Bäderregion beitrug. Die Bäder waren also keineswegs nur private Rückzugsorte, sondern, wie Goethe es nannte, ein Badeaufenthalt ist wirklich ein Gleichnis des Menschenlebens. Oder Fanny Lewald, die im 19. Jahrhundert berühmteste deutsche Schriftstellerin, meinte, ein langer Kuraufenthalt lässt den Kurgast eine allegorische Vorstellung vom Lebenslauf des Menschen gewinnen. Also man sieht, der Kuraufenthalt gleicht das große Ganze. Das Buch ist unterteilt in drei Spaziergänge durch die drei Badeorte. Da fangen wir an mit Karlsbad. Das ist landschaftlich von hohen, teils schroffen Bergzügen eingehegt, ein prachtvoller Ort, seit dem 14. Jahrhundert bekannt und in der Literatur immer wiederkehrend die Schilderung des Strahlens, des Gleißens und Funkelns der oberen Gesellschaftsschichten. Kurz der Gründungsmythos: Auf einer Jagd Karls des Vierten wurde ein Hirsch gehetzt von einer Hundemeute. Der Hirsch sprang vom Felsen ins Tal, die Hunde hinterher, und einer der Hunde fiel in die heißen Quellen, heulte jämmerlich auf, wodurch dann eben diese Quellen angeblich entdeckt wurden und das Kurbad gegründet wurde. Schon sehr früh umgibt Karlsbad ein Perlenkranz großer Namen, und im Zentrum steht in der ganzen Literatur natürlich immer der heiße Sprudel, der da eben so übermäßig hoch und heiß aus dem Boden aufsprudelt. Schon im 15. Jahrhundert gibt es da erste humanistische Gedichte. Im 17. Jahrhundert war Karlsbad bereits sehr mondän und sehr international. Zum Beispiel war um 1700 der russische Zar Peter der Große in Karlsbad. Und um 1800 war dann Karlsbad schon so international, dass es in einem Gedicht eine Strophe gibt, eine Zeile gibt, die heißt über die Kurgäste: Fern von der Weichsel, Themse, Neva und vom Belt. Also wirklich europaweit waren die Kurgäste da schon in Karlsbad zugegen. Herder predigte vom Evangelium, vom Karlsbade. Und ganz besonders eng verbunden ist natürlich Karlsbad mit Goethe. Der war 13 Mal in Karlsbad zu Kur, also auch länger, betonte auch immer die übernationale Note des Kurorts. Er traf dort andere Berühmtheiten. Er schwärmt, dass ganz Weimar jetzt nach Karlsbad versetzt worden sei, weil dann eben so viele von seinen Bekannten, andere Berühmtheiten auch dort zu Kur waren. Er trieb dort geologische Studien, also über die Entstehung der Erde entweder aus dem Wasser oder eben aus dem Feuer, aus dem Erdinneren, was ihn sehr faszinierte. Und was man auch auf dieser Zeichnung hier sieht, also die Situation nach einem Sprudelausbruch, also dass die Erde auch immer noch weiter arbeitet, verfällt aber auch immer wieder während seines Kuraufenthalts in ein so erotisch gefärbtes deutsche Farniente und schreibt: Ich bin dieser Quelle eine ganz andere Existenz schuldig. Vom Sprudel geht es dann über die Kirche von Dienzenhofer und entlang des Theaters zu verschiedenen Denkmälern, die seit Ende des 19. Jahrhunderts und danach dann in Karlsbad aufgestellt wurden, zur Erinnerung an berühmte Kurgäste, eben das Schiller-Denkmal, das Beethoven-Denkmal, das Mickiewicz-Denkmal, kommen dann zum Goetheweg und zum Goethe-Denkmal. Und all diese Denkmäler wurden vom Kurgast Adalbert Stifter, der im Mitte des 19. Jahrhunderts auf Goethes Spuren wandelte, zuvor dringend angemahnt. Da heißt es von Stifter: Ich gehe hier gern den geweihten, goldenen Spuren eines der größten Menschen nach, die je gelebt haben. Eines Menschen, der dieser Stadt eine besondere Teilnahme geschenkt hat, den Spuren Goethes. Ich fühle mich zu diesem Menschen wie mit Zauber hingezogen. Man findet um Karlsbad viele Ruhe und Sitze und Promenade von Prinzen und Machthabern und dergleichen. Dass man die Denkmale an Goethes, Schillers, Beethovens Aufenthalt in Karlsbad vergeblich sucht und erforschen will, das ist nicht in der Ordnung. Aber diesem Missstand wurde dann eben Abhilfe geschaffen. Dann kommen wir entlang des Hotel Pupp, dieser großen Karlsbader Hotellegende, dem sehr eleganten ersten Haus am Platz, in dem unter vielen anderen auch Beethoven logierte und in dem dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Karlsbader Filmfestspiele immer stattfinden. und gelangen mit der Bergbahn zu der Freundschaftshöhe und zum Hirschensprung. Und dieses ganze Landschaftsareal, das wurde durch den schottischen Gartenarchitekten Lord Findlater zu einem englischen Garten umgestaltet, dessen Reize aber Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht alle Badegäste begriffen, wie ein Reiseschriftsteller böse schreibt, wenn er dann eben über andere, ja, ihm blind scheinende Kurgäste formuliert. Da heißt es: In stumpfem Blöd- und Starrsinn gingen sie, den schlaffen Blick vor sich hin auf den Weg gerichtet, wie leblose Gliederpuppen vorüber. Pfui über die Herzen von Schwamm, pfui und abermals pfui über die Köpfe von Stroh. Also solche bösen Worte über ignorante Kurgäste. Dann kommen wir von dem Ausflug in die Landschaft zurück zur Alten Wiese, dem Karlsbader Promenier-Boulevard, der auch eng mit Goethe verbunden ist, aber auch mit Jan Neruda, dem Begründer der tschechischen Feuilletonistik, und auch Heinrich Laube im Mitte des 19. Jahrhunderts, der fast 50 Jahre lang regelmäßig nach Karlsbad kam und auch über die Alte Wiese sehr schwärmerisch und spöttisch zugleich schreibt und für den Sprudel und die vulkanische Erdtätigkeit aber findet er eine Revolutionsmetapher. Da heißt es: Der Teufel hat allerdings hier und in Böhmen arg gewirtschaftet. Der gelbe Salpeteratem liegt überall noch auf den Steinritzen. Es ist wie eigensinnig durcheinandergeworfenes, revoltiertes Erdreich. Böhmen ist eine der besterhaltenen Barrikaden aus der Revolution der Erde. Und apropos Revolution: Der nahegelegene Markt ist eng mit Politik verbunden in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Hier kam es einerseits unter Metternich zu den Karlsbader Beschlüssen, zu diesen berüchtigten, die zu der Restaurationszeit in Europa führten. Und auf der anderen Seite wohnte hier ganz in der Nähe Karl Marx. Und Friedrich Engels hatte Marx schon länger geraten und ihm geschrieben: Entschließ dich kurz und springt mit geschlossenen Augen in den Karlsbader Sprudel. Was Marx dann auch endlich befolgte und dann trotz der polizeilichen Bespitzelung die, wie er es nennt, magisch verdummende Wirkung des alkalischen Gesöffs dann preist. Hier am Markt gab es dann auch im Sozialismus ein Karl-Marx-Museum, das dann aber nach 1989 wieder geschlossen wurde. Und in dieser sozialistischen, sozialdemokratischen Tradition steht auch der aus Mähren stammende Schriftsteller Louis Fürnberg, der einen Karlsbad-Roman geschrieben hat, und aber der auch die Vororte, wo Glasbläser zum Beispiel tätig sind, nicht außer Acht lässt. Und über das Elend dort schreibt er: Es war die gemiedene Gegend der wilden Schächte, wo sich die Männer, gerade da sie im schönsten und kräftigsten Alter standen, plötzlich hinlegen mussten, weil ihre Lippen, die gewohnt waren, das schöne, durchsichtige, kristallklare und mit edlem Schwung geformte Glas zu blasen, plötzlich von Blut befeuchtet waren. Das war die Gegend, wo jährlich die vielen Kinder starben an Epidemien, deren Eigenart es war, an der Karlsbader Stadtgrenze Halt zu machen. Dann kommen wir entlang des Karl-Marx-Denkmals und der russisch-orthodoxen Kirche, die darauf hinweist, dass es eben traditionell sehr viele russische Kurgäste in Karlsbad gab. Von Peter dem Großen hatte ich ja schon gesprochen, aber auch Gogol, Alexei Konstantinowitsch Tolstoi oder Turgenev waren auch in Karlsbad. Und Heinrich Laube schreibt über den russischen Adel, der im 19. Jahrhundert sehr präsent war. Da heißt es: Am ungebärdigsten ist der russische Adel. Er poltert mit skythischer Rohheit, ungebändigtem Übermut, plumpem Reichtum und hässlicher Pracht hier herum. Man hört Namen, die sich grollend wie die Wolga ans Ohr wälzen. In blitzenden Equipagen jagen die Galizin, Trubetskoi, Rasumovkoi und wer weiß, wie viele Koi und Kov vorüber. Übrigens ist diese russische Partei der Meinung, sie herrsche in unseren Bädern wie zu Moskau. In ungeschickt schwer seidenen und samtenen Gewändern schleifen und schleppen sie ihre Herrlichkeiten um die Brunnen her. Und diese Tradition hat sich, wie Sie auf dieser Comiczeichnung hier sehen, von dem tschechischen Comicautor Rudisch bis heute gehalten. Also hinten sehen Sie so ein russisches Ehepaar, vorne sehen Sie am Prager Hauptbahnhof so ein paar Punks zu sehen. Und das russische Ehepaar sagt eben hier Karlsbad, das ist doch schon Deutschland, nicht so wie hier in Prag. Auch skandinavische Kurgäste gab es. Zum Beispiel der Komponist Edvard Grieg schimpfte über das verfluchte Brunnenwasser. Und überhaupt auch andere Komponisten, berühmte Robert und Clara Schumann waren dort zu Kur. Johannes Brahms, der kurz nach seinem Kuraufenthalt, bei dem er sich sehr wohl fühlte, gleich verstarb. Und auch Architekten wie zum Beispiel Friedrich Schilly, der in Karlsbad auch starb, oder Maler wie Spitzweg oder Menzel. Auch Sigmund Freud war hier zu Kur. Politik wurde in Karlsbad getrieben. Der englische König Edward VII. War vor dem Ersten Weltkrieg oft in Karlsbad zu Kur und versuchte durch diplomatische Bemühungen noch den Krieg sozusagen abzuwenden, aber er starb dann davor. Und ab 1918 gehörte dann die böhmischen Bäder zur Tschechischen Republik, obwohl sie überwiegend eine deutsche Bevölkerung hatten. Und in den 20er Jahren kamen aber auch weiterhin noch auch deutsche Kurgäste zu Kur, zum Beispiel Gustav Stresemann war dort, aber auch eine tschechische Kurgäste, der bedeutendste tschechische Schriftsteller Karel Čapek war in den 20er Jahren auch dort zu Kur. Dann 1938 wurde die Tschechoslowakei zerschlagen und Böhmen und Mähren wurden ins Deutsche Reich eingegliedert. Und seit dem 19. Jahrhundert gab es aber auch sehr viele jüdische Kurgäste. Hier habe ich eine besonders hässliche antisemitische Postkarte, möchte ich Ihnen kurz zeigen. Auch schon eben um 1900 gab es sehr starke antisemitische Töne, leider auch von Theodor Fontane, der eben sehr verwundert schreibt, dass es doch sehr, sehr viele Juden in Karlsbad gibt. Und er schreibt er: Ich halte so viel von den Juden und weiß, was wir ihnen schulden, wobei ich das Geld noch nicht einmal in Rechnung stelle. Aber was zu toll ist, das ist zu toll. Es hat etwas, auch vom Judenstandpunkt aus gesehen, geradezu Ängstliches. Dann 1938 wurde die Synagoge in Brand gesteckt und zerstört und dann nach 1945 die deutsche Bevölkerung ausgewiesen. Der Literaturhistoriker und Schriftsteller Peter Becher aus dieser alten Karlsbader Becher-Familie erinnert sich an die Ausweisung seines Großvaters 1945 und schreibt dann: Nun war nur noch eins der böhmischen Völker im Land, nachdem sie sich gegenseitig vernichtet und vertrieben hatten. Und dieses eine versuchte, mit der Hinterlassenschaft der anderen fertig zu werden. Wie aber sollte es eine jahrhundertealte Lebenswelt ersetzen? Wie die Atmosphäre eines weltoffenen Kurlebens erneuern, die untrennbar mit der Verschiedenheit der Menschen verbunden war, die hier einmal gelebt hatten. Im Sozialismus dann war die Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit eher inopportun, aber nach 89 ist es jetzt wieder möglich, sich mit der Vielschichtigkeit der böhmischen Kulturlandschaft erneut zu beschäftigen. Dann kommen wir nach Marienbad. Das hat einen landschaftlich etwas anderen Charakter. Das ist von etwas lieblicheren, bewaldeten Höhenzügen eingefasst, etwas stiller und melancholischer als Karlsbad, etwas poetischer und zarter, auch unter anderem deswegen, weil es so umflort ist von einem Reigen berühmter, unglücklicher Liebesgeschichten, angefangen von Goethe über Chopin bis hin zu Kafka und dann bis auch zu Resnais Film letztes Jahr in Marienbad. Seit dem 16. Jahrhundert waren die Quellen bekannt und der Ort wurde 1808 durch Abt Reitenberger gegründet. Heinrich Laube benutzt bei der Beschreibung der Einfahrt nach Marienbad wieder die Theatermetapher. Da heißt es: Der Wagen rollt in ein waldiges Tal hinein. Stärkere Bäume gruppieren sich bis unten an die Ufer und es gewährt den Anblick, als führe man in ein altes Theater hinein. Die terrassenförmig aufsteigenden Bäume seien die Zuschauer. Und natürlich ist Marienbad sehr stark verbunden mit dem Namen Goethe. Also durch Goethe stieg sozusagen der Stern Marienbads in dieser Bäderlandschaft überhaupt erst auf und eine boomende Atmosphäre entstand. Und Goethe schreibt ganz verwundert über das, was er sozusagen selber ausgelöst hat. Da heißt es: Mir war es übrigens, als wäre ich in den nordamerikanischen Einsamkeiten, wo man Wälder aushaut, um in 3 Jahren eine Stadt zu bauen. Ein Haus, das noch nicht unter Dach ist, soll im August schon zum Teil bewohnbar sein. ich mag wenigstens nicht hineinziehen. Und Martin Walser schrieb einen Roman mit dem Titel Ein liebender Mann über diese Begegnung, die Liebesgeschichte oder ja versuchte Liebesgeschichte zwischen Goethe und Ulrike von Levezo, über Goethes letzte Liebe und genau, ihr erstes Treffen am Kreuzbrunnen. Und da heißt es in dem Roman von Walser: Bis er sie sah, hatte sie ihn schon gesehen. Als sein Blick sie erreicht, war ihr Blick schon auf ihn gerichtet. Das fand statt am Kreuzbrunnen, nachmittags um 5, am 11. Juli 1823 in Marienbad. Und verfasste dann, als es eben mit der Liebe nicht geklappt hatte, also Ulrike von Levezo hat ihn abgewiesen, sie war 17, er war 74, dann verfasste er danach die berühmte Marienbader Elegie. Und genau, wir kommen dann auch vorbei an dem Haus, wo Goethe gewohnt hat. In dem befindet sich heute das Stadtmuseum am Goetheplatz mit dem Goethe-Denkmal. Und zur Einweihung des Vorläufers dieses Goethe-Denkmals hatte der Prager Schriftsteller Johannes Urzidil 1932 noch eine Rede gehalten und Goethe beschworen als gemeinsame Größe für Deutsche und Tschechen. Und dann kommen wir entlang vieler Quellen, Hotels und Kirchen verschiedener Konfession. Und man kann auf dieser Postkarte hier leicht ermessen, die große Beliebtheit Marienbads um 1900. Also es strömt hier fast eine klaustrophobische Enge aus. Das ist aber auch keine ganz realistische Postkarte, sondern eine Collage, die aber eben diese magnetische Wirkung von Marienbad zeigen soll. Auch hier waren wieder viele russische Kurgäste, darunter Berühmtheiten wie Turgenev, Leskow, Gogol, Gontscharow, der hier Teile seines berühmten Romans Oblomow verfasste und in einen Schaffensrausch geriet, von dem er dann sagte: Ich schrieb, als würde mir diktiert werden. Auch Richard Wagner geriet hier in einen Schaffensrausch, obwohl er eigentlich gar nicht arbeiten sollte. Seine Ärzte hatten ihm das verboten. Er soll also in der Wanne gelegen haben und sollte sich erholen. Da kamen ihm dann aber die Meistersinger ein und er sprang aus der Wanne und rannte im Bademantel nach Hause und schrieb seine Komposition nieder. So wird es zumindest die Legende. No. Dann habe ich so ein paar wichtige Kurgäste eingeteilt in zwei Gruppen. Also einmal in die Gruppe der Sensiblen, der Dünnhäutigen und auf der anderen Seite die Gruppe der Komischen. Und zu der Gruppe der Sensiblen, Dünnhäutigen gehörten Chopin, der hier ähnlich wie Goethe eine unglückliche Liebe in Marienbad erlebt hat und die gesammelten Briefe an seine Geliebte gab er dann unter dem Titel Mein Elend heraus und komponierte danach seinen Abschiedswalzer. Auch Hugo von Hofmannsthal, der immer in diesem Hotelspeisesaal von dem Hotel Klinger essen musste, beklagt sich sehr über Lärm und über Kopfschmerzen, war aber dennoch sehr produktiv. Und natürlich Kafka, der über seinen Kuraufenthalt in Marienbad Auskunft gab in Briefen und Tagebüchern. Zunächst leidet er sehr unter dem Zusammenleben mit seiner Freundin Felice. Er hat Schlafstörungen, Kopfschmerzen und wenn er mal schläft, ist er von Albträumen geplagt. Als sie dann aber abgereist ist, klagt er dann sehr über Lärmbelästigung. Also das ist auch wirklich eher ein qualvoller Aufenthalt. Ja, hier nochmal eine Büste, ein Porträt von Kafka an dem Hotel, wo er sich aufgehalten hat. Und zu der Gruppe der Komischen gehören Mark Twain, der amerikanische Autor, der Ende des 19. Jahrhunderts in Marienbad war und in einem langen Artikel für die Zeitungsartikel unter dem Titel Eine österreichische Gesundheitsfabrik seinen Tagesablauf in Marienbad beschreibt. Und da heißt es, zusammengefasst nur kurz, also er müsse um 5:30 aus dem Bett, dann ließe man ihn eine Tasse Tee betrachten, dann müsse er viel Bewegung sich machen, ins Bad oder man wälzt sich im Schlamm. Mittags dürfe er nur solche Dinge essen, die er nicht mag. Nachmittags müsse er wandern und abends jede beliebige Speise, die er nicht mag und 21:30 abends im Bett sein. Und der Schlusssatz heißt dann, am nächsten Tag beginnt wieder alles von vorne. Ich sehe keinen Vorteil darin im Vergleich zu Gicht. Und Friedrich Thorberg lässt seine Tante Jolesch sagen, also schaut's Kinder, nicht, dass Marienbad so schön ist bald was, aber es hat sehr gute Kaffeehäuser, wo man alle Zeitungen kriegt. In ein paar Restaurants kann man ganz anständig essen. Das Theater ist gar nicht schlecht, besonders mit den Gastspielen im Sommer. Man trifft Leute und das bisschen frische Luft muss man eben in Kauf nehmen. Ja. Und Sholem Aleichem war auch dort und hat einen sehr lustigen Roman geschrieben. Und auch hier ist wieder Marienbad eng verbunden mit Politik und der jüdischen Thematik. Zum Beispiel der Belzer Wunderrabbi, der von Kafka sehr geschätzt wurde, ist auch in Marienbad zu Kur gewesen. Und auch hier ist die Synagoge wieder 38 abgebrannt worden. Und im Sozialismus gab es dann so eine gewisse morbide Stimmung in Marienbad. Aber seit 2014 engagiert sich die Piratenpartei, die in Marienbad den Bürgermeister stellt, dafür, dass jetzt auch diese alte Pracht wiederhergestellt wird und auch grenzüberschreitende Projekte eingeführt werden. Zum Schluss noch kurz zu Franzensbad, ein kleiner Ort in einer flachen, berglosen Moorebene, der immer als Damenbad galt. Und da kommen wir entlang des Goethebrunnens. Auch Herder, Goethe und Beethoven waren zu Kur in Franzensbad, auch Wilhelm Müller. Und vor allem hat auch ein Buch über Franzensbad geschrieben, die berühmte österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach, die auch hier über die Wannenbäder zum Beispiel schreibt, dass das auf Frauen die Wirkung eines Champagnerrauschs haben würde und sie würden dann sogar anfangen, Gedichte zu schreiben, was denn freilich in den meisten Fällen ein Unglück sei. Und sie schreibt sehr, sehr böse und sehr, sehr, sehr spöttisch, bissig, fast zynisch auch über die weiblichen Kurgäste im Bad. Und nicht nur Marie von Ebner-Eschenbach war in Franzensbad, sondern auch die bedeutende Fanny Lewald aus Königsberg, im 19. Jahrhundert die bedeutendste Schriftstellerin in Deutschland, die sogenannte deutsche George Sand, die aber sich sehr langweilt in Franzensbad und darüber klagt, dass sie jetzt selber schon als Sehenswürdigkeit in Franzensbad herhalten muss, weil da sonst überhaupt nichts los ist. Und auch die tschechische George Sand sozusagen, die bekannte tschechische Nationalschriftstellerin Božena Němcová war auch zu der gleichen Zeit in Franzensbad und klagt darüber, dass es überhaupt keine tschechischen Zeitschriften und Zeitungen gibt. Zum Abschluss möchte ich enden mit einem, also noch kurz dazu, es gab dann im Sozialismus schon seit den 80er Jahren einen Literaturwettbewerb, literarisches Franzensbad, den es auch bis heute noch gibt. Und auch die kulturelle Erforschung der vielschichtigen Regionen, die zu den vielfältigsten Publikationen und grenzüberschreitenden Projekten führt. Also es ist wirklich sehr lebendig da heute. Zum Abschluss noch ein Zitat von Peter Kurzeck, der in dem Roman Ein Kirschkern im März Franzensbad aus der vertriebenen Perspektive seiner Mutter beschreibt. Und da heißt es, also sie kamen dann von Franzensbad nach Hessen und da heißt es, bei uns in Franzensbad, in der Kaiserzeit, sagt jetzt meine tote Mutter, im Frühling der Wald, Franzensbad liegt ja mitten im Wald und dann der Park, die Gärten und die Alleen, wenn dann alles blüht, die Brunnen, ein großer Teich, Ruderboote, ein Steg und die Restaurants und die Kolonnaden. Von den reichen Leuten, die Häuser haben Namen gehabt. Die Namen weiß ich noch alle, auch wenn sie mir manchmal nicht einfallen wollen. Und dann die Sommergäste aus Wien, aus Prag, sogar bis aus St. Petersburg jedes Jahr. Es sehen einen die Häuser ja nirgends auf der Welt so freundlich an wie in Franzensbad, sagt meine Mutter und steht jetzt in meiner Erinnerung im Jahr 1950 in Stauffenberg an unserem Stauffenberger Flüchtlingsfamilienwohnküchenfenster. Schon als Kind wusste ich, dass ich von diesem Fenster aus Franzensbad sehen kann. Jeden Abend, im letzten Licht und dann auch lang in der Dämmerung noch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Roswitha Schieb. Das war natürlich ein ganz schneller Ritt. In dem Buch steht wesentlich mehr, viel mehr Zitate und Bilder, auch noch mehr Zitate von tschechischen Schriftstellern. Sie können das Buch hier am Büchertisch erwerben oder direkt bei uns am Stand, wenn Sie Interesse haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.